sein und das Wort Gottes gemeinsam zu betrachten. Wahrscheinlich habt ihr schon mal auch mal so geschaut, welche Gemeinden gibt es. Es gibt große Gemeinden, es gibt kleine Gemeinden. Jeder hat sich wahrscheinlich schon von uns einmal die Frage gestellt, warum gibt es kleine Gemeinden, warum gibt es große Gemeinden? Warum wächst die eine Gemeinde und die andere nicht? Viele Gemeinden sind selbstständig und helfen den anderen, aber manche sind auf Hilfe angewiesen. Unter welchen Bedingungen wächst eine Gemeinde? Und vielleicht hast du auch mal die Frage gestellt, ich habe schon auch mal gehört, warum wächst unsere Gemeinde nicht? Es gibt viele wichtige Faktoren und einen davon wollen wir heute gemeinsam betrachten. Ich möchte einen Bibeltext vorschlagen, Apostelgeschichte 6, vom 1. bis 7. Vers. Ich lese es durch. Apostelgeschichte 6, wer die Bibel hat, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger zahlreich wurden, erhob sich ein Murren unter den Griechen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Apostel alle Jünger zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber werden uns weiterhin dem Gebet und der Verkündigung des Wortes widmen. Der Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel. Und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes nahm zu und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Auch eine große Zahl der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Der Dienst für Gott ist nicht nur Sache eines Mannes und einiger Geschwister, die ihn tun, sondern gemeinsame Sache der ganzen Gemeinde. Deswegen setze dich im Dienst für die Gemeinde ein. Nur so wird sie wachsen. Eigentlich ist diese Predigt eine Fortsetzung des letzten Gottesdienstes. Jeder ist wichtig. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi, der aus vielen Gliedern besteht. Und durch das Wirken eines jedes Gliedes nach seinem Maß wächst die Gemeinde. Darum ist jeder wichtig. Gott braucht jeden, um seine Gemeinde zu bauen. Wir haben diesen Text angeschaut oder durchgelesen. Wir sehen, dass hier in dieser ersten Gemeinde erhob sich ein Murren. Es gab ein Problem. In der ersten Gemeinde, als die Zahl der Jünger groß wurde, entstand dieses Problem. Da die armen Witwen keine Möglichkeit hatten, sich selbst zu versorgen, unterstützte die Gemeinde sie täglich. Und einige der Gläubigen, die vor der Bekehrung griechisch sprechende Juden gewesen waren, beklagten sich, weil ihre Witwen nicht mit Witwen der Hebräer aus Jerusalem und Judäa gleich behandelt waren. Diese Ungerechtigkeit verursachte ein Murren und es kam vor die Apostel. Da riefen die Apostel alle Jünger zusammen und sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Lesen wir im 2. Vers. Offensichtlich haben die Apostel überall mitgemacht oder das getan, was getan werden sollte. Sie trafen sich regelmäßig zum Gebet, brachen in Gemeinschaft das Brot, lehrten die Jünger und sorgten natürlich für Witwen, Kranke und Bedürftigen. Als aber die Zahl der Jünger wuchs, wuchs auch der Umfang der Arbeit. dass sie nicht überall sein konnten und alles wissen, ob jemand absichtlich oder unabsichtlich übersehen wurde, kam es zu Beschwerden über die Versorgung der Witwen. Was mir hier auffällt, ist die Einsicht, mit der die Apostel auf dieses Problem reagierten. Sie konnten eigentlich untereinander sagen, hey, ist passiert halt, und das Problem einfach unter den Teppich kehren. Oder man muss besser aufpassen, dass es nicht mehr wieder passiert. Oder beim nächsten Mal muss man sich mehr anstrengen und weniger faulenzen. Davon lesen wir hier nichts. Die 12 haben alle Jünger zusammengerufen. Alle. Warum eigentlich? Weil jeder ist wichtig. Gott baut seine Gemeinde durch dich und mich, durch das Wirken eines jeden nach der Kraft und den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Zuvor aber versammelte sich der Apostel in einem kleinen Kreis und besprachen, was geschehen war, und erkannten ihren Fehler. Mangelnde Aufsicht im Dienst der Witwen. Und dann einigten sie sich auf eine Lösung. Das lesen wir hier in diesem Text. Sie riefen alle Jünger zusammen und legten ihnen die Lösung des Problems vor, die sie zuvor erarbeitet haben. Sie sagten aber zuvor, es ist nicht gut, was wir bisher gemacht haben. Was? War das nicht gut, dass sie den Witwen gedient haben? Entschuldigung, muss das nicht so sein? Steht es nicht auch so in der Bibel, dass wir das machen sollen? Nein, nicht die Versorgung für die Witwen war schlecht, sondern die Vernachlässigung der Verkündigung des Wortes und der Menschen, die die hohe Botschaft nicht hören und nicht gerettet werden könnten, war schlecht. Ja, was ist jetzt? Wenn Gott jemanden die Gabe gibt, das Evangelium zu verkündigen, und der Bruder beteiligt sich an jedem anderen Dienst, ist das schlecht? Ja, weil die Verkündigung des Wortes vernachlässigt wird. Und das wird der Gemeinde Gottes schaden. Ja, wenn der Pastor sich um Einkäufe, Reparaturen und viele andere Dinge außerhalb seines Dienstes kümmert, ist das schlecht? Ja, die Gemeinde leidet darunter. Wenn Gott dir eine schöne Stimme gegeben hat, du aber so viele andere Dinge tust, ist das schlecht? Ja, denn deine Gabe, Gott zu verherrlichen, bleibt unbenutzt oder wird vernachlässigt. Verstehen Sie mich richtig, das sind alles gute Dinge, die aus Liebe zu der Gemeinde getan werden. Aber das Wachstum der Gemeinde wird ausbleiben. Denn wir sind begrenzte Menschen. Und der Leib Christi besteht nicht aus einem Glied, sondern aus vielen, die einander dienen. Und das führt zum Wachstum der Gemeinde. Deswegen finde deine Aufgabe, wenn du noch keine hast, und setze dich im Dienst für die Gemeinde ein. Nur so wird sie wachsen. Es ist nicht einfach, eigene Fehler einzugestehen und die eigenen Grenzen kennenzulernen. Noch schlimmer, wenn dir das der andere sagt. Kennen Sie jemanden aus der Bibel, zu dem gesagt wurde, es ist nicht gut, was du tust? Wer am Freitag war in der Bibelstunde, weiß das. Ja. Der Schwiegervater hat Mose gesagt. Das ist im 18. Kapitel, was wir schon heute vom Eugen gehört haben. Ich erzähle wahrscheinlich mit eigenen Worten, dass Mose, als er das Volk geführt hatte, Gott hat viele Dinge mit dem Volk getan, viele Zeichen gesetzt, viele Wunder gemacht, geschützt, gesorgt. Da hat der Schwiegervater von dem allem gehört, hat seine Frau mit seinen, also Moses Frau, seine Tochter mit zwei Kindern von Mose mitgenommen und zu Mose gekommen, zum Israel. Und die haben eine schöne Zeit miteinander gehabt, haben an diesem Tag viel unterhalten, abends dann mit Aaron, mit Ältesten zusammengesetzt, gegessen. Und am nächsten Tag setzte sich Mose, ich lese diese Verse, um für das Volk Gericht zu halten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als Moses Schwiegervater sah, was er mit dem Volk tat, sagte er: Was ist das, das du mit dem Volk tust? Warum sitzt du allein da? Und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend. Mose erklärt, dass das Volk kommt zu ihm, wenn irgendwelche Rechtssache gibt und er soll sie richten, soll sagen, wer Recht hat, wer nicht, was sagt Gesetz. Und Schwiegervater hörte es zu und dann sagte er zu ihm, da sagte Moses Schwiegervater zu ihm: Es ist nicht gut, was du tust. Du wirst zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es nicht allein ausrichten. Und dann gibt er ihm einen Rat. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten, sagt er. Und dann sagt er: Sieh dich aber unter dem Volk nach tüchtigen Leuten um, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und ungerechten Gewinn hassen. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Ja, das genau sollte dieser heidnische Priester zu Mose sagen. Mose hat übrigens ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Schwiegervater Jethro gehabt. Mose erzählt ihm alles, was Gott für Israel getan hatte. Und der Schwiegervater, als er das zuhörte, er freute sich wie ein kleines Kind, als er das hörte. Er kannte, dass der Gott Israels über alle Götter steht und opfert ihm danach später Brandopfer und Schlachtopfer. Jedenfalls bis gestern war er so einer, also Schwiegervater. Dann hat er sich zum Gott Israels bekehrt, wie ich es sehe. Aber ich habe mich gefragt, warum Mose, der Mann Gottes, nicht selbst auf diese Idee gekommen ist. Schwiegervater als Neubekehrter, kann man sagen, erkannte es sofort. Warum sitzt du allein da? Und das Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend. Offensichtlich war Mose mit seinen Aufgaben überfordert. Ihm fielen keine neue Ideen ein. Sein Kopf war voll von Aufgaben. Wie geht es weiter? Wird das Volk wieder murren, wenn es bei der nächsten Rast kein Wasser mehr gibt? Wie lange reicht die Nahrung? Schauen Sie mal. Gestern kam der Schwiegervater mit Moses Frau und zwei Kindern. Mose hat alles erzählt, was Gott für Israel getan hat. Dann haben sie mit Aaron, mit Ältesten Israels zusammen gegessen. Und am nächsten Tag, gleich sofort, hat sich Mose hingesetzt, um das Volk zu richten. Ja, Mose, du hast deine Kinder und deine Frau monatelang nicht gesehen. Das kann nicht lange gut gehen. Du wirst zu müde. Heute sagt man, jemand sei ausgebrannt, eine Folge ständiger Müdigkeit und Erschöpfung. Andererseits konnte nicht der Herr selbst des Mose persönlich sagen. Sie sprachen miteinander, wie wir es heute tun, wie zwei gute Freunde miteinander sprechen. Natürlich konnte er es, aber er hat es nicht getan. Und dafür gibt es aus meiner Sicht wichtige Gründe. Erstens, Gott gibt den Menschen Freiheit, über viele Dinge zu entscheiden, uns auch. Er hat uns frei und kreativ geschaffen, aber zu unserem Wohl auch Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, wenn wir schauen oder wenn die jungen Menschen schauen oder wir haben früher geschaut nach zukünftigen Ehemann oder zukünftigen Ehefrau. Mit Gottes Hilfe entscheiden wir, wenn wir heiraten. Also wir entscheiden, wenn wir heiraten. Und dann?
Schöne Augen.
Wie bitte?
Schöne Augen.
Schöne Augen, ja genau. Und dann, was passiert dann, wie im Kinderspruch, verliebt, verlobt, verheiratet? Ja? Wir heiraten. Weil wir sind verliebt, dann verlobt, dann heiraten wir es. Und Gott sozusagen, er unterschreibt unsere Wahl. Und er setzt auch die Grenzen für diese Ehe. Er sagt, in diesen Grenzen, in diesem Rahmen soll es geschehen. Gott gibt uns freie Wahl und wir dürfen entscheiden und wir entscheiden auch. So trifft auch jeder von uns die Entscheidung im Dienst, was wir tun werden und was nicht und auf welche Weise. Obwohl Gott uns Gabe gibt, dies oder jenes zu machen. Zweitens, Gott wartet darauf, dass jeder von uns, auch Mose, lernt, seine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Zu dieser Erkenntnis sollte eigentlich jeder von uns in solche schwierige Situationen kommen. Ich bin nur ein Mensch und nicht Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Drittens, diese Not lehrt Mose und uns, die Aufgaben untereinander aufzuteilen und den Brüdern und Schwestern auch zu vertrauen, wenn die Aufgaben aufgeteilt sind. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen, die miteinander leben sollen und nicht als Einzelgänger. Und jeder von uns ist auf andere angewiesen. In Korinther schreibt Paulus zu den Korinthern: Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Jeder ist wichtig, aber jeder sollte auch erkennen, dass nicht alles von mir oder jemandem abhängt. Die Gemeinde wächst, wenn wir alle mitmachen. Am Freitag hörten wir, dass in unserer Nachbargemeinde in Schwäbisch Hall nach den zwei bereits eingesetzten Ältesten noch zwei weitere in Vorbereitung sind. Haben wir von Eugen gehört. So viele Jahre gab es nur einen Gemeindeältesten in vielen unseren Gemeinden. Er trug die ganze Last alleine, obwohl wir in der Schrift auch Beispiele lesen, wo von mehreren Ältesten die Rede ist. Also, das lehrt uns an diesem Beispiel auch und Mose auch, dass wir die Aufgaben aufteilen sollen. Viertens, die Erkenntnis der eigenen Schwachheit demütigt und führt uns zu Gott. Und Gott ließ Mose nicht fallen. Er ließ ihn nicht ohne seine Hilfe. Auch wenn er auf diese Weise persönlich ihm nicht offenbart hatte. Er hat ihm den Schwiegervater geschickt. Mit einem Vorschlag. Und Mose hat übrigens das auch getan. In einem Vers lesen wir: Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn die Apostel sagen würden untereinander: Männer, reißt euch zusammen, wir schaffen es, beides und noch mehr. Der Dienst würde so festgefahren, dass keine Fortschritte möglich wären. Doch Gottes Plan ist anders und das erkannten die Apostel. Wir lesen den dritten Vers. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern und unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Für diesen Dienst sollen die Männer nach diesen drei Kriterien ausgewählt werden. Die sind ähnlich, die Jethro, Schwiegervater Mose, hat ihm als Rat vorgeschlagen. Die ersten einen guten Ruf haben. Sie müssen ehrenhaft sein und ein gutes Zeugnis in der Gemeinde haben. Zweitens, voll Heiligen Geistes. Heute würden wir sagen geistlich, aber wieso eigentlich für diesen Dienst? Geistlich, den materiellen Dienst, sozusagen weltlichen Dienst, die Tische zu bedienen, wie die Apostel sagten. Weil jeder Dienst in der Gemeinde wird Gott nur gefallen, wenn ich und du es aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus machst für seine Kinder. Und drittens, Weisheit. Diese Männer haben übrigens auch die Frauen in der Gemeinde gemacht. Die sollen praktisch sein. Wahrscheinlich haben sie schon mal beobachtet, wenn irgendwelche Sache gibt, solange einige sind, die Sache einfach diskutieren, gibt es schon welchen, die in dieser Zeit schon diese Sache fertig machen können. Also die Männer oder Frauen, die sollen praktisch sein und für diesen Dienst fähig. Und dann lesen wir im vierten Vers, wir aber werden uns weiterhin dem Gebet und der Verkündigung des Wortes widmen. Das ist eine Entscheidung und eine Strategie nach dem Willen Gottes. Gebet und Verkündigung des Wortes. Wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, werden wir zu einer Wohltätigkeitsorganisation. Gott erbaut seine Gemeinde durch die Lehre der Bibel und durch die Verkündigung des Evangeliums errettet er die Menschen vom Verderben. Diese Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie erwählten Stephanus, einen Mann voller Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Barnemas, Nikolaus, einen Proselyten. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Es ist interessant zu sehen, wen sie ausgewählt haben. Die meisten waren griechisch sprechende Juden. Und das war eine liebevolle Entscheidung, um in Zukunft nicht den Vorwurf über Vorteilung aufkommen zu lassen, dass die griechische Juden auch bedient haben, die Witwen. Unter denen waren auch griechisch stammende, ja? Also Juden. Und dann lesen wir im siebten Vers, und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Auch eine große Zahl der Priester wurde zum Glauben gehorsam. Durch die Aufgabeverteilung und die Strukturierung der Gemeinde, das Wort Gottes nahm zu. Sehr viele Menschen kamen zum Glauben. Kann es etwas Schöneres sein oder geben als die Rettung der verlorenen Sünde vor dem ewigen Verderben? Darum singen wir und loben wir unseren Herrn Jesus Christus, weil er hat unsere Rettung möglich gemacht. Er baut seine Gemeinde. Er fügt Menschen hinzu, indem er jedes Glied seines Gemeinde, seines Leibes mit einbezieht. Jeder ist wichtig. Jeder ist wertvoll. Jedem seiner Kinder hat er die Gaben gegeben, seine Gemeinde zu bauen. Darum stelle dich in den Dienst der Gemeinde. Nur so wird sie wachsen. Amen. Wir stehen noch auf und beten, wer den Wunsch hat.